Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Es ist schwer, etwas zu beschreiben, das wir nicht sehen können. Tatsächlich entgeht uns Menschen wohl einiges, weil wir bestimmte Farben gar nicht wahrnehmen können. Das ist bei Kolibris aber anders. Im Gegensatz zu uns Menschen haben sie nicht nur 3, sondern 4 Farbrezeptoren. Damit können sie auch ultraviolettes Licht wahrnehmen, also zum Beispiel UV-grün oder UV-gelb. Wie gut das klappt, hat ein Biologieteam gerade an Kolibris in den USA nachgewiesen. Sie haben verlockende Futterstationen mit entsprechenden UV-Farben markiert. Dafür beleuchteten sie zum Beispiel mit unterschiedlichen grünen Lampen. Für unser Auge ist kein Unterschied zu sehen, aber eine der Lampen leuchtet auch ultraviolett grün. Die Kolibris lernten schnell, welche Farbe ein Hinweis auf Futter war und flogen immer wieder die Futterstellen mit den UV-Lampen an. In der Natur ist das nützlich, weil auch Pflanzen UV-Markierung tragen und so für die Kolibris leichter zu erkennen sind. Auf der Suche nach einem Medikament gegen Covid-19 gibt es offenbar noch einen weiteren Kandidaten. Forschende der Uni Würzburg schreiben in einer noch vorläufigen Studie, dass ein bekanntes Antidepressivum helfen könnte. Die Forschenden haben menschlichen Zellen das Medikament Fluoxetin verabreicht und sie dann mit SARS-CoV-2-Viren infiziert. Ergebnis? Die Vermehrung der Viren wurde deutlich gehemmt. Das Medikament verhindert offenbar, dass das Virus wichtige Bausteine bilden kann, um sich zu vermehren. Laut den Forschenden könnte man Fluoxetin vor allem bei Risikopatienten einsetzen, die leicht erkrankt sind. Ob es ihnen tatsächlich hilft, muss aber noch weiter erforscht werden. Das Medikament hätte den Vorteil, dass es schon seit 40 Jahren auf dem Markt und gut erforscht ist. Weil das Patent abgelaufen ist, ist es außerdem nicht mehr so teuer. Bis jetzt gibt es erst ein Medikament, bei dem so eine Umfunktionierung zu einem Covid-19-Medikament erlaubt wurde. Das Ebola-Mittel Remdesivir. Bei einem Malaria-Medikament hat die US-Arzneimittelbehörde ihre Ausnahmegenehmigung wieder zurückgezogen. Wir Menschen haben eine innere Uhr. Gerät die durcheinander, geht es uns schlecht. Auch Pflanzen und Tiere folgen einer inneren Uhr, dem zirkadianen Rhythmus. Der kann selbst bis in einzelne Zellen beobachtet werden. In einem Experiment mit Mäusen hat ein Team von Chronobiologen jetzt nachgewiesen, dass Ausdauersport dabei helfen könnte, die innere Uhr der Zellen zu verstellen. Konkret ging es um Muskelzellen bei Mäusen, die durch ein 60-minütiges Ausdauertraining beansprucht wurden. Diese Trainings fanden zu unterschiedlichen Zeiten statt. Mitten in ihrer Ruhepause, kurz vor ihrer aktiven Phase und mitten in der aktiven Phase. Nach dem Ausdauersport haben die Forschenden gemessen, wie sich die Anzahl bestimmter Proteine in den Muskelzellen veränderte. Diese gelten als eine Art Taktgeber. Den Ergebnissen zufolge ließ sich mit ungewöhnlichen Trainingszeiten die innere Uhr der Zellen um bis zu eine Stunde vor- oder zurückstellen. Das könnte zum Beispiel für Menschen, die in Nachtschichten arbeiten, bedeuten, dass Sport zu einer bestimmten Zeit dafür sorgt, dass der Körper besser damit klarkommt. Für immer mehr Menschen sind Online-Netzwerke die wichtigste Nachrichtenquelle. Das gilt besonders bei den 18- bis 24-Jährigen. 30% aus dieser Altersgruppe informieren sich hauptsächlich über Kanäle wie Instagram, WhatsApp oder YouTube, bei denen die Inhalte von den Nutzern kommen. Das hat eine Umfrage für den Reuters Institute Digital News Report ergeben, die noch vor der Corona-Pandemie gemacht wurde. Das ist ein deutlicher Anstieg der Befragten, die Nachrichten hauptsächlich über soziale Medien bezogen. Letztes Jahr waren es noch 8 Prozentpunkte weniger. 9% holen sich inzwischen ihre Nachrichten sogar ausschließlich über die Netzwerke. Das Interesse an Informationen steigt. So gaben etwa 16% an, für Nachrichteninhalte bezahlt zu haben. Viele sehen allerdings die Notwendigkeit von unabhängigem Journalismus für die Gesellschaft nicht mehr. In dieser Altersgruppe sind es nur noch 56%, die das für wichtig halten. Bei Befragten ab Mitte 50 sagen noch 88%, dass unabhängiger Journalismus systemrelevant ist. Viele Menschen müssen in ihrem Job Sitzfleisch haben. Sie arbeiten oft und lang am Schreibtisch. Niederländische Forschende der Uni Nijmegen haben untersucht, wie lange wir während der Arbeit am Stück sitzen. Dafür haben sie mehr als 150 Probanden mit Beschleunigungssensoren am Oberschenkel ausgestattet. 7 Tage lang wurde so gemessen, wann die Probanden aufstehen und wie lange sie stehen oder sitzen. Es zeigte sich, dass wir aktiver sind als erwartet. Im Schnitt dauerten die Sitzphasen nur 5 bis 6 Minuten. Allerdings gab es lange Sitzphasen und kurze Sitzphasen. Lange Sitzphasen gab es vor allem am Vormittag. Am Nachmittag waren die Probanden unruhiger. Etwa 15% der Sitzphasen waren länger als 30 Minuten. Das ist die Zeitgrenze, ab der die Wissenschaft davon ausgeht, dass das Sitzen für uns schädlich werden kann. Fast jeder Teilnehmende hatte an mindestens einem Tag in der Woche solche langen Sitzphasen. Wir Menschen haben schon immer gern gesessen. Allerdings saßen Menschen früher eher in der Hocke. Eine Sitzposition, in der wenige, aber zumindest ein paar Muskeln angespannt werden. Heute sitzen wir dagegen sehr entspannt. Es wird vermutet, dass langes Sitzen unserer Gesundheit schadet und sich selbst mit Sport nach der Arbeit nicht ausgleichen lässt. In Deutschland leben immer mehr Wolfsrudel und die hinterlassen ihre Spuren. In den norddeutschen Bundesländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben Wölfe letztes Jahr rund 1000 Nutztiere gerissen, hauptsächlich Schafe. Laut einem Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung ist das ein Anstieg um mehr als 60% im Vergleich zum Vorjahr. In diesem Jahr haben Wölfe schon fast 600 Tiere getötet. Das heißt, die Zahl der Angriffe könnte zum Ende des Jahres noch einmal die Zahlen des Vorjahres übertreffen. Genauso wie die Kosten. Die Schadensersatzzahlungen lagen letztes Jahr bei rund 160.000 Euro. Deutlich teurer sind für die Länder Schutzmaßnahmen wie Zäune. Die kosteten letztes Jahr rund 2,6 Millionen Euro. Wölfe sind in Deutschland streng geschützt und dürfen nur im Notfall abgeschossen werden. Letztes Jahr hatte der Bundestag dazu Erleichterungen beschlossen. Die Angriffe auf Nutztiere sorgen aber weiter für Diskussionen. Niedersachsen hat deswegen im Mai angekündigt, die Abschussregeln in bestimmten Gebieten weiter zu lockern.
Deutschlandfunk Nova.